Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Willkommen bei Streifendienst 1902. Es ist der 5.3., es ist Mittwoch und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur aktuellen Folge. Ich bin nicht alleine hier in den Heiligen Hallen von Radio Duisburg. Diese Woche begleitet mich der werte Kollege Benedikt Hauswirt. Bene, schön, dass du mit mir hier am Start bist.
Guten Tag. Schön, ja. Dass ich da bin wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und Tim, vorab, irgendwie letzte Woche ist ausgefallen. Du warst krank, bist du wieder fit?
Ja, danke der Nachfrage auf jeden Fall. Generell kann ich sagen, es ist wieder Leben in meinem Körper. Es war eine ganze Zeit so, dass mich hat es einfach so komplett gerissen. Mhm. Also so, wie es mich selten gerissen hat. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch durch Corona ja so viel irgendwie über Schniefen und Husten und sich schützen etc. gesprochen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, in der ganzen Corona-Zeit, ich hatte ja auch irgendwie 2 oder 3 Mal ja tatsächlich dann auch Corona nachgewiesenerweise, also so wie es mich jetzt mit diesem grippalen Infekt aus dem Leben geschossen hat, war das bei mir mit Corona auf keinen Fall. Es wurde auch getestet. Wie gesagt, ich bin hatte jetzt nicht Corona, sondern einfach nur diesen grippalen Infekt. Das hat mich einfach komplett aus dem Leben
gebracht. Hatten echt einige, also auch bei mir im Umfeld. Ich bin zum Glück verschont geblieben bisher, aber also guck mal, du hast es Moritz Stoppelkamp gleich getan, der hat ja auch genau, kurz vor eurer Folge flach gelegen, deswegen ist doch alles gut. Jetzt zum MSV zu kommen wieder, würde ich vielleicht direkt mit der Entwarnung dann reingehen. Du bist wieder fit und wer zum Glück auch wieder fit ist, ist Max Braune.
Ja, sehr schön. Ach, guck mal, du baust direkt Brücken.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Thema gewesen, dass wir gar nicht, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen in das Spiel reingehen, beziehungsweise erstmal so ein bisschen die News, die jetzt in den letzten Tagen reingekommen sind, abfrühstücken, das war auf jeden Fall ein Thema, das ich im Spiel gar nicht so krass mitbekommen.
Nee, ich auch, überhaupt nicht.
Also wir müssen darüber reden, dass es in der 82. Minute im Spiel jetzt am Wochenende gegen Fortuna Köln einen Zusammenprall gegeben hatte, wo unser Torhüter Max Braune involviert war.
Und der ist ja, meine ich, irgendwie wollte einen Ball aus der Luft pflücken und ist dann, glaube ich, ganz unglücklich auch über einen aus unserer eigenen Abwehr gestolpert irgendwie und dabei so ein bisschen so flach auf dem Rücken und irgendwie ein bisschen auf dem Kopf gelandet und so.
Der wurde dann ja behandelt, genau. Aber für mich war das jetzt, also jetzt, man steht da in der Kurve, klar ist das immer nicht schön, wenn man dann sieht, jemand bleibt länger liegen, aber wenn dann jemand wieder aufsteht und nicht total benommen ist, dann geht man ja auch davon aus, dass der weitermacht.
Genau, ne? Also hat ja auch dann, also wirkte danach zumindest nicht auf mich wie Christoph Kramer 2014. Also ja, hat irgendwie noch das Spiel gut zu Ende gebracht.
Tatsächlich muss es aber tatsächlich irgendwie so ein bisschen gewesen sein, denn wie Didi Hirsch dann in der Pressekonferenz hat verlauten lassen, war es wohl so, dass er von den letzten 10 Minuten nichts mehr wusste. Und das ist für mich dann ja schon ein starkes Warnsignal.
Ja.
Und er hat sogar gefragt, wie hoch der Sieg ausgefallen ist. Also das ist schon so eine Christoph-Kramer-Geschichte.
Immerhin wusste er, dass es ein Sieg war.
Und jetzt kam dann gestern am Dienstag die Entwarnung. Er hat gestern wohl individuell trainiert und dann wird er wohl gegen Wiedenbrück an diesem Freitag auflaufen können. Aber wirklich eine Szene, wo ich auch sage, im Fußball generell Kopfverletzungen, ich finde, das wird schon deutlich mehr wahrgenommen, gerade in den höheren Ligen auch. Es gibt ja auch diese Protokolle dazu, aber ich weiß halt nicht, wie das in der Regionalliga nachgehalten wird und wie sehr dann irgendwie auch auf Spieler eingewirkt wird, weil es ja häufig so ist. Also zumindest hatte ich es in Jahren des Fußballguckens und wie da mit Verletzungen oder generell mit nicht sichtbaren Verletzungen erstmal umgegangen wird, ist ja so, komm, wir brauchen dich, streng dich an, beiß auf die Zähne. Und wenn man heutzutage auch weiß, wie gefährlich das ist, ne, das nennt sich dann Second Impact Syndrom, ne, das heißt, du kriegst einen Schlag auf den Kopf, bist benommen, hast schon eine Gehirnerschütterung, kannst dann aber irgendwie noch, funktionierst noch die nächsten Minuten. Und dann kriegst du einen weiteren Schlag auf den Kopf. Sowas kann schwerste bleibende Schäden hervorrufen.
Ja, deswegen auch ganz wichtig, also wenn ihr mal was am Kopf habt und auch wenn es dann irgendwie bisschen eine halbe Stunde später gut ist. Trotzdem, das ist dann echt noch ein, zwei Tage, dass da was passieren kann. Deswegen passt auf euch auf. Ich wusste aber auch nicht genau, wie ernst das ist, weil es halt am Ende vom Spiel war. Mhm. Und wenn der Torwart behandelt wird, dann wird das Spiel ja eh unterbrochen. Und ich wusste halt auch nicht. Und
manchmal ist es dann ja auch so ein bisschen
man das genau, ja auch, weil genau, Köln ne? war da gerade auch nochmal so ein bisschen am Drücker in der Phase, hatte nochmal zwei, drei Chancen am Ende. Ich will da keinem was unterstellen, aber ist halt im Fußball so, dass man dann gerne einfach die Zeit nutzt. Dann lass die Ärzte kurz drauf gucken, dann ist eine Minute von der Uhr. Ja, aber also am Ende können wir froh sein, dass es Maxi Braune gut geht. Jetzt, dass der nach ein paar Tagen wieder fit ist und dann hoffentlich auch am Freitag dann irgendwie unbeirrt wieder für uns den Kasten sauber halten kann.
Das, weil also,
das hat er ja geschafft.
Das hat er geschafft, genau. Das also erstmal die Meldung für ein bisschen, die wir so abgefrühstückt haben. Bevor wir aber dann auch jetzt den Bogen zum letzten Wochenende, wir waren ja auch zusammen im Stadion, haben uns das Spiel angeguckt, bevor wir dann ja auch so ein bisschen darauf eingehen, sind ja auch jetzt zuletzt erstmal, du hattest es ja gerade auch schon angesprochen, letzte Woche ist es leider ausgefallen, einfach weil die Seuche hier Einzug gehalten hatte beim Streifendienst. Es ist ja auch einiges passiert. Ich möchte erstmal auch mal ganz kurz nebenbei mal ganz schnell Danke sagen an alle Hörer, an das ganz viele Feedback, das ich zu der Helmich-Folge gehört habe und bekommen habe, aber auch zu der Moritz-Stoppelkamp-Folge. Waren dann jetzt einfach zwei Termine hintereinander, die ein bisschen mehr Wind um den Podcast auch gebracht haben und auch ein bisschen mehr, ja, für Stimmung gesorgt haben, sag ich mal. Also ich habe sehr viel Feedback gekriegt.
Und ich finde, es waren auch beides super interessante Folgen, aber beide auf eine ganz andere Art und Weise. Also es waren ja einfach ganz andere Gespräche. Also ich hab die auch gerne gehört.
Dankeschön. Es ist auf jeden Fall für mich mit, ich habe super viel Helmich Kritik und Lob bekommen. Ich ziehe mir jeglichen Stiefel gerne an, dass man so jemanden vielleicht, dass viele sagen, irgendwie, wie kannst du so jemandem eine Plattform bieten? Und auf der anderen Seite, ja, dass ich dann auch nicht alle Fragen, die sich vielleicht Zebras-Fans wünschen, untergebracht habe. Ich habe das versucht, bestmöglich. Ich gebe auch dazu zu bedenken, ich saß in diesem Glaspalast da in Dienstlaken, ne, und dann sitzt du da vor deinem Chefredakteur und Herrn Helmich und ich habe trotzdem versucht, mir treu zu bleiben, nicht zu sehr das Gefühl aufkommen zu lassen, dass ich da jetzt in eine Richtung tendiere oder wie meine Gefühlslage ist. Natürlich bin ich als MSV-Fan nicht unbelastet, bin aber auch, und das hatte ich ja auch gesagt, was diese ganze Helmich-Geschichte angeht, nicht so gekränkt und nicht so, da sitzt der Stachel nicht so tief wie bei vielen anderen und dennoch möchte ich das respektiert wissen und möchte auch, dass jeder weiß, dass ich das durchaus, dass ich diesen Schmerz und diese Ängste der Leute auch durchaus ernst nehme. Deswegen habe ich das Interview ja auch gemacht, weil als ich gehört habe, Herr Helmich ist wieder da, oh Mann, das ist doch für viele ein rotes Tuch. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit dem zu sprechen, dann mache ich das auch.
Und man sieht es jetzt auch im Stadion wieder. Also es fühlt sich so ein bisschen an, wie als ich 2006 oder so war das, als ich bei meinem ersten Spiel war, da war ja noch überall diese orangene Helmich-Werbung. Das
Gelb-Orange,
und die,
ne?
Genau. Und das war jetzt wieder da.
Und müssen wir gleich drauf kommen, weil gleich auf jeden Fall
genau.
Ist auch im Stadion oder auch im Portal ist das natürlich bequatscht worden und natürlich auch nicht sonderlich positiv aufgenommen worden. Aber erstmal nochmal mein kleines Statement zu Herrn Helmich. Ich weiß, dass ich damit nicht jeden glücklich machen konnte und ich weiß, dass manche auch gesagt haben, warum wird diese Büchse der Pandora geöffnet. Das Ding ist halt, ich bin nicht nur Fan inzwischen, ich bin auch Journalist und ich hatte die Möglichkeit mit dem Mann zu sprechen und wenn ich dann selber Fragen habe, dann mache ich das auch. MSV hatte selber noch nicht sich dazu geäußert. Ich hatte dann die Möglichkeit und danach kam ja dann auch raus, dass Herr Helmich auch wieder mit im Boot ist. Ne? Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen schneller irgendwie von Seiten des MSV eine Kommunikation gewünscht. Und jetzt kommen wir auch so ein bisschen auf das. Wie gesagt, vielen Dank nochmal für das Feedback und für alle, die irgendwie sagen, ich bin, was weiß ich, ein Speichellecker oder sowas. Auch danke für die Kritik. Nehme ich so für mich an, auch wenn ich sagen kann, ich habe mich bemüht oder gehe für mich davon aus, dass ich keinen Speichel geleckt habe, sondern einfach nur versucht habe, ohne Emotionen an diese ganze Sache ranzugehen, weil ansonsten weiß ich auch nicht, wie das Gespräch weiter verlaufen wäre. Mhm. Und dann, ne, am nächsten Tag, also in der nächsten Folge dann das Gespräch mit Moritz Stoppelkamp, war dann auch auf jeden Fall schon etwas entspannter, auch wenn ich da seinen Schmerz auch wiederum gemerkt habe, muss ich ganz klar sagen, in Bezug auf den Abschied vom MSV etc.
Fand ich auch, also so in so klaren Worten habe ich den halt auch nirgendwo bisher gesehen, dass der irgendwie mit anderen Medien gesprochen hat, so über seinen Wechsel in der Form. Und das fand ich auch irgendwie sehr interessant, mit so einem lachenden und einem weinenden Auge dann auch weg, weil der halt irgendwie noch weiterspielen wollte und das dann nicht mehr konnte. Fühlt sich jetzt in Oberhausen wohl, was mich für ihn total freut. Mhm. Ja, das war...
Das wollte ich nur noch mal einmal nett. so kurz abgerappt, so einen kleinen Wrap-up einmal so besprochen haben. Das war auf jeden Fall, weil wir ja jetzt schon länger einfach nicht mehr im Studio gesessen haben und einfach mal so frei von der Leber gequatscht haben. Auch da bedanke ich mich nochmal für das Feedback. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen auf das letzte Wochenende zu sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, mal kurz auch weg vom Sportlichen hin auch nochmal zu dem Thema Helmich. Ich hatte, falls du dich erinnerst, ja auch Herrn Helmich gefragt, okay, sie haben einfach das Portemonnaie aufgemacht, ne? Ohne jegliche Hintergedanken. Sie spenden jetzt einfach hier Geld an MSV und seine Antwort war klipp und klar ja.
Ja, genau. Und er hat ja sogar noch gesagt irgendwie, also er hat sich da quasi zu Hause gegen seine Frau durchgesetzt, die ja meinte, warum willst du den MSV nochmal unterstützen?
Ja, ich glaube, die hat auch in der Zeit... Ja. Wo Helmich mit dem MSV gebrochen hat, beziehungsweise die Causa Helmich oder der Name Helmich absolut verbrannt war. Ich glaube, da hast du auch den Verwandten und der Familie von Helmich angemerkt, dass die keine Lust mehr hatten, dass Helmich da irgendwie sich noch weiter positioniert oder sonst was. Einfach, weil ich glaube, dass das Umfeld... Ich meine, wenn Moritz Doppelkamp mir sagt, dass es immer noch Leute gibt, die ihn nachts zum Kampf herausfordern, weil sie irgendwelche alten Befindlichkeiten noch haben, kannst du dir vorstellen, wie das bei einem Helmich gelaufen sein muss. Und klar, wenn man Helmich jetzt hört, denkt man sich so, geläutert ist der Mann auch nicht. Alle Fehler haben immer nur die anderen gemacht, sind schlecht informiert worden, etc. pp. Obwohl man im Portal, bitte ich die Leute auch, oder weise ich die Leute auch nochmal darauf hin, dass auch nach der Podcast-Folge auch da nochmal sich die Leute die Mühe gemacht haben, die Geschichten, die Helmich so erzählt hat, auch nochmal mit Zahlen zu untermauern bzw. zu widerlegen. Auch da, wer sich dafür interessiert, kann man sich im Portal unter dem Thread aktuelle, neue etc. Sponsoren, kann man sich auch nochmal durchblättern. Und da wurden dann auch nochmal Zahlen, die einfach den Rahmen auch in meinem Podcast oder in unserem Podcast hier sprengen würden. Die genauen Zahlen kann man sich dann nochmal angucken und sich auch nochmal selber ein Bild machen, ob Herr Helmich da einfach nur sich selber beweihräuchert oder ob er wirklich recht hat.
Deswegen, vielleicht zum Spiel zu kommen. Wir gucken jetzt nämlich, also ihr könnt im Portal nach tieferen Zahlen zu Helmich gucken.
Oder euch einfach selber ein Bild dafür machen. Zahlen, wenn das, aber ne, gerade wenn ihr noch nicht so tief in diesem Thema drin seid, Herr Helmich hat auf jeden Fall nicht nur reingebuttert und war selbstlos und die anderen waren schlecht informiert. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall hat er uns ja oder mir ja gesagt, dass es keine Gegenleistung gibt. Und das kann ja auch so sein, dass das Geld, dass er jetzt im Winter oder nachträglich nach der Geberrunde auch noch zusätzlich in den MSV gepumpt hat, dass das erstmal ohne Verbindlichkeiten oder dass es irgendeine Gegenleistung gab. Aber es ist für ihn sicherlich der Türöffner wieder gewesen, um beim MSV wieder einen Fuß in der Tür zu haben. Und wir haben es jetzt gesehen, Bandenwerbung überall, auf der linken Seite auch schön, medienpräsent, ne, auf der Seite, wo die Kameras drauf sind und da auch sehr häufig. Ne?
Ja, klar.
Also, was sagst du dazu? Wie waren deine Gedanken?
Also, jetzt ganz unabhängig von der Causa Helmich an sich, dachte ich mir halt wirklich so, ich kam ins Stadion, das ist so echt, wie so damals bei meinem ersten Spiel, als überall Helmich stand, ne, so, und mit 5, 6 ist, also, da gehst du halt ins Stadion und alles ist wow und dir ist ja auch total egal, wer da irgendwie was bezahlt und so. Und, ja, ich fand's irgendwie, also so, in der Hinsicht schon so, hatte ich so einen Déjà-vu-Effekt, so, also irgendwie so orangene Helmich-Werbung, hier, lustig, lang nicht mehr gesehen, und ansonsten war es mir wirklich egal. Also dann läuft da halt so Helmich-Werbung. Ich meine, wenn der jetzt nochmal Geld unterstützt hat, dann läuft da halt Werbung, also ne, Geld gegeben hat. Das ist der übliche Weg, unabhängig jetzt von den Hintergründen, wie es da gelaufen ist, was früher war. Ja, keine Ahnung. Es hat jemand Geld gegeben, es läuft Werbung.
Ja, natürlich, das kann man
ich
so sagen.
Das ganz,
aber genau das ist ja das... Würde ich auch so sehen, wenn die Leute sich jetzt auch nicht schon wieder, und da nehme ich mich teilweise mit rein, jetzt wieder denken, ich habe jetzt noch das Interview im Kopf und da höre ich was von keiner Gegenleistung, aber jetzt läuft auf einmal wieder Bandenwerbung überall. Wie gesagt, da kam erstmal Geld, aber dann heißt es, pass auf, und jetzt in Zukunft schnüren wir euch wieder ein schönes Paket mit Werbeverträgen etc. pp. Und dafür kriegt der MSV dann auch nochmal Geld. Also es kann ja, wie gesagt, sein irgendwie... Es sind 200.000 plus irgendwie geflossen. Und jetzt als nächstes, wenn ihr noch mehr Geld haben wollt, dann möchte ich aber meine Werbung auch wieder überall sehen. So könnte es zum Beispiel laufen. Also ich kann ja sein, dass Herr Helmich erstmal das Geld, das jetzt für gewisse Spieler im Winter auch noch irgendwie aufgewendet wurde, tatsächlich ohne eine Gegenleistung gegeben hat. Aber man sieht jetzt, Vielleicht 1:1 ja, aber im Großen und Ganzen ist jetzt ja wieder Helmich präsent. Es ist wieder im Stadion zu sehen. Dementsprechend darf man zumindest sagen, so, ne, es ist niemals ganz ohne Gegenleistung. Ne? Weil ganz ohne Gegenleistung so, und kürzester Zeit später ist wieder das Helmich-Symbol überall zu sehen.
Es ist am Ende leider halt, auch wenn es Regionalliga ist, immer noch ein Business.
Und ich möchte auch dazu sagen, liebe Zuhörer, ich möchte das ganz klar, ne, es geht mir nicht darum, also ich bin zwar auch Fußballromantiker und ich nehme die Sorgen und die Ängste der Leute hier ernst. Und ich bin ja auch ein Kind dessen, beim Zwangsabstieg war ich, wie gesagt, da war ich 20, 21.
Ein alter Sack für mich schon. Wie alt war ich beim Zwangsabstieg? 14 oder so.
Trotzdem war ich damals noch nicht so deeply in Politics, ne, in des MSV und wusste nur natürlich Helmich persona non grata. Aber wie tief das ging, ne, damals und deswegen, ich möchte das durchaus ernst nehmen, wie die Fans das sehen. Auf der anderen Seite sage ich auch, wer hier in dieser Stadt und der Region hier ist noch bereit, ne, Geld in den MSV zu pumpen. Ich war auch immer Fan, ne, also was hat mich zum Fan gemacht? Das war ja nicht der Verein an sich mit seiner Hockeymannschaft und mit seinem Turnverein, sondern es war ja so gesehen die KGAA, also die Profimannschaft, von der ich im Prinzip Fan wurde und die lebt halt auch nicht nur von viel Vereinspflege und Liebe, sondern einfach auch nur von externen Sponsoren. Ich möchte das jetzt gar nicht so runterreden, wenn jetzt Leute sagen, aber es gäbe noch den und den und den. Ja, aber Leute, ich glaube schon, dass man sich auch beim MSV Gedanken darüber gemacht hat, ob man so jemanden wieder ins Boot holt, einfach mit dem Wissen, dass das schlafende Hunde weckt und viele Leute da sehr, sehr, sehr unangenehm reagieren und wie gesagt auch zu Recht wahrscheinlich, aber ne, es ist dieser verdammte Zwiespalt zwischen, ja, ich verkaufe hier nicht meine Seele an so jemanden, der uns schon mal ganz grob, also wie viele glauben, ganz grob verarscht hat oder uns ganz grob ausgenommen hat und wir sind ja einfach nur schlecht informiert und auf der anderen Seite will ich den MSV auch wieder in höheren Sphären sehen.
Das wollen wir und deswegen sind vielleicht, um jetzt auch Helmich die Folge, vorletzte Folge hinter uns zu lassen, die Zahlen, über die wir reden sollten, 2:0, weil das war das Ergebnis jetzt vom Spieltag, dass wir einfach ein bisschen
auf jeden Fall
die Hoffnung schüren können, dass das doch zum Ende der Saison alles in trockene Tücher
schon, ist. Also schon, aber wie gesagt, ich bin mal wirklich gespannt, weil womit das weitergeht und ich werde es auch weiter verfolgen für euch. Mal schauen, vielleicht kriege ich ja dann nochmal irgendwann eine Unterredung im Glaspalast zu Dienstlaken und höre mir dann an, wie sich dann vielleicht der Wind auch sponsortechnisch gedreht hat, man weiß es nicht, ne, welche Pakete da jetzt geschnürt wurden, ich werde mich da auf jeden Fall mal hinterklemmen. Genau.
Ihr werdet es hier hören.
Wir hatten einen wirklich erfolgreichen Spieltag. Eigentlich schon die letzten beiden Spieltage sind wirklich erfolgreich gewesen. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Wir konnten dieses Tief, das wir hatten, so ein bisschen abschütteln. Erstmal beide Fortunas.
Jetzt, ja, beide Fortunas.
Beide Fortunas aus dem Weg geräumt. Ich fand, ich war sehr, sehr krank, um mal so ein bisschen noch einen Schritt davor zu gehen. Beim letzten Sonntag, als wir im Paul-Janes-Stadion gespielt haben, da hätte ich eigentlich kommentieren müssen. Da musste ich noch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass ein Kollege für mich einspringen kann, weil ich einfach mit 40 im Fieber im Bett lag. Aber ich habe es dann durch meine entzündeten Augen gesehen. Ich fand es kontrolliert. Man merkte auch, wie, und das möchte ich auch ganz klar sagen, ich bin auch ganz froh darüber, dass ich in den letzten Folgen Gäste hatte, beziehungsweise dass wir uns so ein bisschen abseits vom Sportlichen bewegen konnten, weil ich glaube, ich hätte sehr viel Sorge und Angst über das, was gerade beim MSV passiert ist, sportlich irgendwie verbreitet. Ich hätte, glaube ich, ne, ich hätte mich nicht davor erwehren können, dass ich irgendwie Panik davor hatte, so nach dieser Niederlage und dann zwei Unentschieden, dass ich dachte, oh, ne, jetzt fängt die Mannschaft an, auch die Stabilität, die sie hatte, irgendwie zu verlieren. Also das, was sie ausgemacht hat, die beste Defensive, selbst das sah irgendwie wackelig aus, gerade auch gegen Hohkeppel und sowas. Ne? Dass ich mir halt schon gedacht habe.
Also ich muss sagen, zu dem
ich bin froh, wie gesagt, dass ich da nicht aufs Wasser gehauen habe, weil es hat sich ja jetzt wieder zum Besseren gewendet und tatsächlich wurde ja auch schon, hat man ja auch schon mit einer Aufstellung, ich glaube Hartwig hat zum Beispiel gegen Fortuna 2 von Anfang an gespielt. Man sieht schon, dass Didi sich Gedanken gemacht hat und dass es da auch einen Transformationsprozess gegeben hat. Mhm. Zumindest hin zurück dazu, dass die Stabilität jetzt in den beiden letzten Spielen, gut, Fortuna Düsseldorf 2, sehr, sehr abschlussschwach, sehr, sehr, also nach vorne hin sehr wenig, trotzdem souverän und jetzt gegen Köln 2 wahrscheinlich einen der spielstärksten Gegner der Liga gehabt und den auch sehr gut kontrolliert. Also ich fand schon, dass man wieder einen Schritt nach vorne gesehen hat und deswegen bin ich froh, dass ich nicht mich in dieses Panikkonzert eingeschaltet habe, dadurch, weil das hätte ich hundertprozentig gemacht.
Ich muss sagen, das war bei mir ganz schlimm, weil ich habe das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf 2 nicht gesehen und die Reaktionen, die ich hörte, die waren halt so, die erste Halbzeit von Duisburg war eigentlich ganz stark. In der zweiten Halbzeit sind sie dann wieder so ein bisschen ins Schwimmen geraten. Da dachte ich mir so, oh Gott, und dafür dann nur ein 1-0. Aber nach dem, was ich jetzt gegen Fortuna Köln eben gesehen habe, bin ich ganz froh, dass ich da auch irgendwie mich meinen kritischen Gedanken dann eines Besseren habe belehren lassen, weil das war, also das hat richtig Spaß gemacht im Stadion, das war richtig Fußball, da haben Spielzüge stattgefunden, die beiden Tore sind irgendwie aus dem Standard und aus einem total geilen Konter irgendwie entstanden und irgendwie, man hatte das Gefühl, dass das war rund. Und also das hat total Spaß gemacht, sich das Spiel einfach wieder anzugucken.
Schimanski, auch was du gesagt hast, da möchte ich gleich mal drauf eingehen. Das zweite war wohl laut Schimanski gar kein Konter. Also was mich erstmal gewundert hat, um ein bisschen auf Spielerische einzugehen, ist, dass die Fortuna ein bisschen anderen Plan verfolgt hat. Und zwar nämlich auch den, dass man sich schon zu Nutzen machen wollte, dass wir so ein bisschen manchmal, wenn wir das Spiel machen müssen, dass wir schnell ungeduldig werden, dass wir schnell in Muster verfallen, wenn der Gegner uns den Ball gibt und man sich dann darauf einstellen kann. Und die Fortuna hat uns auf jeden Fall den Ball überlassen und genau das, glaube ich, auch herausfordern wollen, so von wegen, ihr seid hier zu Hause, hier sind auch wieder 16.000 Leute, ihr gegen Oberhausen habt ja vielleicht gezeigt, dass ihr Topspiel nicht so gut könnt und wenn man euch jetzt den Ball gibt, zeigt mal, welche Muster ihr uns anbietet. Und ja, auf jeden Fall fand ich, dass wir, anders als auch gegen Oberhausen, wenn wir einen
Ballbesitz hatten,
dass wir ruhiger mit dem Ball waren.
Ja, also, genau, ne? So ganz, ganz besonnen irgendwie. Da steckte mehr Idee dahinter, ne? So diese ganzen, also da hattest du ja gesagt, dieses ganze Langholz, das hatten wir ja gar nicht. Das waren irgendwie kurz überlegte Pässe, also sehr, sehr wenige irgendwie gut gemeinte, aber schlecht gespielte Pässe. Und das war eigentlich sehr ruhig und kontrolliert. Was ich dann an dem 2-0 so cool fand, war das, also was ich mir die ganze Zeit gedacht habe, so zwischendurch war irgendwie so ein Pass zu langsam, der mal nicht angekommen ist im Laufe des Spiels und genau das war beim 2-0 nämlich nicht. Da haben die nämlich, und ich fand insgesamt unsere linke Seite vor allem, war jetzt im Spiel total stark und die haben da alle total schnell geschaltet und irgendwie kurze, schnelle Pässe, dann irgendwie wurde am Mittelfeld ja noch einer von den Kölnern verladen und das war also einfach effizient nach vorne gespielt und sind auch, finde ich, über das ganze Spiel viele Chancen haben die sich rausgearbeitet, sind immer wieder bis zum 16er auch gekommen.
Ja.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ich finde, ganz wichtig finde ich auch, dass wir auch so ein bisschen unser Anlaufverhalten geändert haben, dass der MSV in der Rückwärtsbewegung, ich finde sehr wichtig, dass wir so jemanden wie Michel Brink wieder dabei haben, der
starkes
Spiel gemacht hat und das auch, was ich von ihm immer wieder erwarte. Der kann nicht, ne, der kann nicht immer wieder diese Erwartung erfüllen, aber wenn er es schafft, dann weiß ich auch, warum ich immer wieder diese Erwartung an ihn habe. Das hat er in diesem Spiel jetzt auch gezeigt. Er ist ja dann in der Anlaufbewegung, wenn Fortuna den Ball hatte, war er dann ja quasi ein Zehner im Zehnerraum. Und dann hatten wir jetzt quasi ja mit Meuer und Töpken irgendwie zwei Stürmer. Dadurch, dass wir mit unserer Führung dann auch dem Plan der Fortuna ordentlich in die Suppe gespuckt haben, das war ganz wichtig. Und dann finde ich auch, dass wir inzwischen einen Max Dittgen gut integriert haben, dass ich nicht mehr finde, dass der, ich finde pro Spiel, der hatte jetzt ja auch gegen die Fortuna schon seine Sternstunde gehabt, guter ausgespielter Konter da und man merkte richtig da auch, wie viel Ballast da bei dem abgefallen ist und ich weiß nicht, ob du dir Max Braune bei den Pottbolzern angehört hattest, hier auch nochmal kleine Empfehlung an der Stelle, der war nach dem Fortuna-Spiel war er bei den Pottbolzern, sonntagsabends noch und hat ja, mit denen geschnackt. Das war sehr interessant und er hat sich da auch zu Max Dittgen geäußert und auch gesagt, dass das natürlich ganz wichtig ist, dass man so jemanden integriert und dass der sich auch schon super eingefügt hat. Und ich fand auch, das nahm ich ihm jetzt ab, das sah man jetzt auch im Spiel, er wirkt immer integrierter. Wenn der so von außen nach innen agiert, haben wir so eine gute Präsenz in den Halbräumen, das gefällt mir auf jeden Fall. Und dass das 2-0 dann, obwohl wir halt quasi mit der Taktik auch versucht haben, unser Mittelfeld zu verdichten, haben wir es dann trotzdem geschafft, über die Flügel dann das 2-0 zu machen. Und da wollte ich auch nochmal sagen, ne, da zitiere ich jetzt den lieben Schimanski.
Ja, erzähl mir, warum es kein Konter war. Ich bin, das ist die Frage, juckt mich.
Schimanski schreibt unten, kleine Randbemerkung, das 2-0 war kein Konter, es entstand aus einem Freistoß der Zebras, der unsauber nach hinten klatschen gelassen wurde, damit das Pressing der Kölner anlockte. Ein Konter kann es nur sein, wenn die Kölner vorher im Ballbesitz gewesen wären. So.
Okay, dann danke Schimanski für die Aufklärung. Okay.
Ne? Aber tolles, toll rausgespieltes Tor von Susek. Ne? Auch hier muss ich sagen, mir schwindet generell die Angst, dass der große Kader, das war ja so ein bisschen so, er jetzt Unruhe reinbringt und das passte ja auch irgendwie so in das Bild, irgendwie jetzt nach der Winterpause, Niederlage, Unentschieden, 2 Stück dann. Da wurde ja auch so gerätselt, woran liegt das jetzt auf einmal, diese Schwächephase, was soll das jetzt? Und ne, man kann dann schnell sagen, ja, hier sind super viele neue Leute gekommen, aber jetzt inzwischen, umso mehr ich das jetzt auch sehe, auch jetzt gerade nach diesem wichtigen Sieg gegen einer der spielstärksten Mannschaften, wahrscheinlich mit Oberhausen und Gladbach 2 mit die spielstärkste Mannschaft hier in der Liga, von den Anlagen her. Das war eine sehr, sehr reife Leistung und ich finde halt inzwischen eher, dass die Spieler dem Ganzen da noch mehr Stabilität verleihen, andersrum, als ich noch, wenn ich vor ein paar Wochen darüber geredet hätte, ich gedacht, ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass so viele Köche den Brei verderben.
Ja.
Ich finde, das hat sich bei mir jetzt auch so ein bisschen ins Gegenteil umgeschlagen. So Spieler wie Dittgen und Dort Töpken, die haben sich auf jeden Fall schon sehr gut eingefügt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt, gerade jetzt auch am Freitag gegen Wiedenbrück, das bestätigen können. Mhm. Einfach, weil es da darum geht, auf jeden Fall wieder mehr das Spiel zu machen, ne? Und aber auch anders auf sowas zu reagieren wie Fortuna Köln, wenn die uns den Ball überlassen.
Mhm.
Und es geht jetzt einfach gerade gegen solche Gegner, ne, darum, super auszusehen. Ich finde, wir haben jetzt gezeigt, das war natürlich nochmal eine andere Stimmung als gegen Oberhausen, dass wir Spitzenspiel können, dass wir mit diesem 2-0 ein ganz großes Ausrufezeichen gesetzt haben. Ich bin da sehr, sehr dankbar und ich habe wirklich auch super Laune jetzt das ganze Wochenende gehabt, weil man muss einfach sagen, mit 53 Punkten jetzt auf der Habenseite, Gladbach 2 hat 47, das sind erstmal 6. Und Fortuna Köln und Sportfreunde Lotte haben ja noch ein Nachholspiel.
Ja, Gütersloh gegen Lotte, das ist das eine Spiel, das ist übrigens heute Abend, Mittwoch, 19 Uhr.
Ach, Gütersloh gegen Lotte, stimmt.
Gütersloh spielt gegen Lotte, genau.
Und Köln 2, Fortuna Köln spielt dann gegen...
Gegen Rödinghausen.
Ah, das sind die, alles klar.
Genau, das sind die. Und das eine Spiel heute Abend, das heißt, ich bin ja so ein kleiner Monk, mich nervt es einfach, dass seit Wochen auf der Tabelle wir immer einen Spieltag mehr haben, ja, einfach weil man dann auch immer so dieses, und wenn die jetzt gewinnen und doch nicht. Und heute Abend, zumindest bei einem von den beiden Spielen, hat sich das dann erledigt und da freue ich mich drauf und da drücken wir natürlich dann in dem Fall Gütersloh die Daumen, das wird uns oben noch ein bisschen Luft verpassen, aber wenn nicht, sind wir gerade auch noch 4 Punkte vorne.
Gütersloh.
Dankbar wäre ich über mehr Abstand natürlich trotzdem.
Absolut, aber Gütersloh auch absoluter Ligaschreck aktuell, muss man sagen. Haben jetzt am Wochenende Paderborn 2 geschlagen, hatten ja auch uns schon zu Hause einen eingeschenkt. Gütersloh, ich möchte es dir mal ganz klar so deutlich sagen, aus den letzten 10 Spielen, da sind auch Freundschaftsspiele mit dabei, aber haben sie 5 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also, ne, letztes Spiel da gegen Paderborn 3-2 gewonnen, Unentschieden gegen Hohkeppel, dann gegen Oberhausen
haben die ja, Oberhausen haben die ja auch wirklich so ganz, ganz fies geschockt.
Ja.
Ja, super. Danke, Gütersloh.
Also, Gütersloh macht im Moment tatsächlich da einen ziemlich guten Job, hat jetzt aber auch ganz schöne Kavenzmänner vor der Tür. Wie du schon sagst, heute Abend, am Mittwoch, die Sportfreunde Lotte.
Das wäre ja auch nur konsequent, weißt du, wenn die uns nerven, dann soll die anderen gefälligst auch nerven.
Genau.
Also.
Und wir selbst müssen halt jetzt am Freitag nach Wiedenbrück. Da graust es mich auch ein bisschen vor. Es ist jetzt schon das, weiß ich nicht, das dritte Freitagsspiel in kürzester Zeit.
Ja, boah, das geht mir auch so auf den Wecker, ne? boah, freitags 19.30 Uhr, ja, wer hat denn da Zeit? Das ist, oh.
Ja, genau, ne? Ich hab mir Zeit genommen,
ja.
Werde natürlich am Freitag dann dahin gurken. Ich meine, nach Gütersloh sind wir auch schon gefahren, ganz am Anfang der Saison. Und es wird auch ein super schöner Tag, es sollen bis zu 18 Grad werden. Also, wer sich das leisten kann und zeitlich und dahin gurken kann, wird auf jeden Fall mit milden Temperaturen belohnt und natürlich hoffentlich auch mit einem interessanten Spiel. Der SC Wiedenbrück ist vorletzter in der Tabelle. Und weißt du, wer der Trainer ist?
Der Trainer ist die Legende, Sascha Mölders. Ja klar, der hat die ja jetzt im Laufe der Saison übernommen. Mhm. Ja, ey, weiß ich nicht, auf jeden Fall ein Sympathieträger. Ne? Ich hoffe natürlich, er vercoacht sich jetzt am Freitag, aber so ansonsten freue ich mich, dass wir den sehen.
Im Januar hat er bei den Wiedenbrückern angeheuert, seitdem 6 Spiele, 2 gewonnen, einen Unentschieden, 3-mal verloren. Man muss aber auch dazu sagen, dass Wiedenbrück einfach auch eine Mannschaft ist, die, glaube ich, in den letzten Jahren auch sehr über die mannschaftliche Geschlossenheit gekommen ist. Da ist natürlich schwierig, dieses Jahr, würde ich fast sagen, noch den Turnaround zu schaffen. Sieht wirklich ein bisschen düster aus. Klar, es sind nur 2 Punkte, aber Wiedenbrück in meinen Augen tatsächlich eine der Mannschaften, die es dieses Jahr wahrscheinlich reißt. Man muss natürlich auch noch aufpassen, was mit Uerdingen zum Beispiel. Aber ja, wir haben mit Wiedenbrück einen Gegner, wo ich jetzt auch, kann ich da irgendjemanden groß rausgreifen, wo ich sage, mal den Finger heben und sagen, also wir haben Niklas Seleschus, der hat auch im Hinspiel schon gegen uns getroffen. Ich glaube, der ist teilweise sogar bekannter durch seine Freundin, die Instagram-Kanal hat, als Spielerfrau, ihn dann immer bewertet irgendwie. Ich weiß nicht, wie heißt die nochmal?
Ich bin auf jeden Fall gerade, während du suchst, beim Durchschauen des Durchforsten des Wiedenbrücker Kaders über Sebastian May gestolpert, aber ist einfach nur ein Namensdoppelgänger.
Ja.
Das ist nicht unser Sebastian May, sondern das ist ein böser Nachahmer. Sebastian May, Stürmer.
Genau,
ich war gerade kurz geschockt, aber
ist tatsächlich weder, ich glaube, nicht mal verwandt oder verschwägert.
Wobei ich bei dem Spiel gegen Paderborn auch im Live-Ticker gelesen habe und da hieß es dann auf einmal Pledel spielt und ich dachte mir so, hä, der ist doch noch im Aufbautraining und ich Esel habe auch irgendwie 20 Minuten gebraucht, um zu raffen, dass das der Bruder von ihm ist, der für Paderborn 2 kickt.
Ach.
Meine ich zumindest, dass der Bruder ist. Habe ich irgendwie mal aufgeschnappt.
Mhm.
Auf jeden Fall Namensvetter. Ja, da dachte ich auch so, hä? Also ihr merkt, ich bin mit Namen einfach ein wandelndes Lexikon.
Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Niklas Seleschus hat tatsächlich bei Instagram 65.000 Follower und seine Freundin, die ihn halt immer wieder begleitet, auch 50.000. Also die haben zusammen irgendwie 110.000 Follower und könnte mir fast vorstellen, dass die über ihr Insta-Game mehr Kohle akquirieren als über den Fußball.
Ich weiß gar nicht, 100.000 Follower oder 50.000, was kommt da so bei rum? Ich habe gar keine Ahnung,
aber auf jeden Fall, der hatte uns auch einen eingeschenkt, der Herr Seleschus, im Hinspiel. Das weiß ich noch, weil seine Freundin war, glaube ich, auch im Stadion, die war da schwer begeistert drüber. Aber ansonsten.
Schön für sie.
Ja, ansonsten ist es eine Mannschaft, die über die Geschlossenheit kommt, kann da jetzt gar nicht so groß nochmal irgendjemand, wie gesagt, rausgreifen. Ich kann mahnend den Finger heben über den Mittelfeldspieler Jan-Lukas Lier, der hat immerhin schon 7 Tore geschossen. Der ist vielleicht noch eine Gefahr im Mittelfeld, spielt aktuell da auf der 6. Aber ansonsten mache mir keine großen Sorgen. Also ich bin sicher, dass wir in etwas, dass Didi es jetzt auch geschafft hat gegen Mannschaften, das war jetzt zumindest diese Leistung gegen Köln, hat mir das gezeigt, dass wir auch inzwischen ein bisschen mehr Plan haben bei der Ballzirkulation, dass wir uns dann nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass wir auch mit dem Ball, sag ich mal, zumindest wenn wir nicht sofort mit dem Ball in zwingende Positionen kommen oder zwingende Situationen kreieren, dass wir dann mit dem Ball trotzdem was Ordentliches anstellen und ruhig bleiben, verstehst du? So wie wir das gegen Köln gezeigt haben. Das ist für mich auch so eine Sache, dass wir schnell auch, wenn es nicht geklappt hat, so nach dem Motto im Hinterkopf, wir sind Erster, wir müssen der Aktive sein. da müsste er eigentlich einfach ein bisschen mehr Ruhe rein, ein bisschen mehr Konstanz in solchen Phasen. Und ich sehe das gerade.
Ja.
Ich bin gespannt, ob sich das, wie gesagt, gegen eine Mannschaft wie Fortuna Köln, die ich mit für die Spielstärkste gehalten habe, finde ich, war das eine sehr reife Leistung. Und ich bin sehr gespannt, ob wir das gegen Reda Wiedenbrück, jetzt SC Wiedenbrück,
was das für ein Spiel wird auch, ne? Da kommt's, also es kommt ja auch immer drauf an, ein bisschen, wie reagieren die anderen Mannschaften, und da ist Fortuna Köln ja halt auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe mit uns aktuell.
Absolut.
Ja, aber ich mache mir da eigentlich auch keine Sorgen. Also
ich fahre diesen
Vorletzter gegen Türkspor haben wir hoch genug gewonnen.
Ich gehe davon aus, dass das eine schöne Sache wird. Ich hätte es beinahe vergessen, aber in der Hinserie hat der gewährte Kollege Jens Kobiolke den Gegner am Freitag auch schon mal unter die Lupe genommen fürs Hinspiel. Und ich weiß ja, dass ihr den Kollegen Kobiolke immer wieder gerne hört, deswegen habe ich die Wiedenbrück-Story auch nochmal aus der Mottenkristel gekramt. Und genau, was der Kollege Jens Kobiolke alias Onkel Kobi zu Wiedenbrück sagt oder gesagt hat in der Hinserie, das hören wir uns jetzt nochmal an. Mats ab!
Onkel Kobi erklärt den nächsten Gegner.
Reda Wiedenbrück, wieder so ein Dödeldorf, das nur Promi-Status durch den Verkehrsservice bekommen hat. In meiner Erinnerung ist ständig Stau auf der A2 Dortmund-Hannover zwischen Reda Wiedenbrück, Oelde oder Pisselshausen. Abseits von Staumeldung findet das Kaff in unserer Wahrnehmung kaum statt, und das zu Recht. In den 70ern haben sich die beiden Städte Reda und Wiedenbrück mit umliegenden inzestiösen Gemeinden in Ostwestfalen zu dem Doppelnamen-Monstrum zusammengeschlossen, das wir heute Reda Wiedenbrück nennen. Janine Köxerland-Kolecki und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gefällt das. Noch sympathischer kann Reda Wiedenbrück nur durch den Namen Tönnies werden, ja? Die Wurstfachverfleischerfamilie Tönnies kommt daher und hat heute immer noch ihre Stammschlachtanlage dort. Man muss schon einen Arsch voll Kohle haben, wenn man sein Kind Clemens nennt. Gerne erinnern wir uns noch an Corona zurück, als es auf dem Tönnies-Gelände rund 1500 Infizierte gab, unter den meist osteuropäischen Mitarbeitern. Das größte Infektionsgeschehen Deutschlands. Lockdown im Kreis Gütersloh. Danke Merkel, danke Tönnies. Kurzzeitig hatte das mal Kritik an den Arbeitsbedingungen bei Tönnies aufgeworfen. Was? Da läuft nicht alles mit rechten Dingen zu? Nur weil fast 90% der Mitarbeiter am Standort aus Osteuropa kommen? Frechheit! Verantwortungslose Profitgier und Ausbeutung von Tieren und Menschen bei Tönnies? Selber! Sache geklärt, heute läuft wieder alles prima. Bis zu 30.000 Tiere werden jeden Tag in Reda-Wiedenbrück geschlachtet, zerlegt und verarbeitet. Deutschlands Friedhof der Futtertiere findet selbst Stephen King eklig. Urlaub machen, wo rund 10 Millionen Tiere im Jahr sterben. Leider kein Scherz. Das Stadtmarketing hat echt nicht viel, mit dem es arbeiten kann. Kommen wir zum Sportlichen, wenn man das so nennen möchte. Hier wird's richtig lächerlich. Angeblich ist der größte Rivale des SC Wiedenbrück der SC Verl. Es gehe nach eigenen Angaben um die fußballerische Vorherrschaft im Kreis Gütersloh. Ein Verler Trainer nannte es vor ein paar Jahren mal das kleine Revierderby Schalke-Dortmund. Nein, tut mir leid. Keiner, niemand, nie, nicht interessiert sich auch nur ansatzweise für die Fußballvorherrschaft im Kreis Gütersloh. Niemals gehört. Couldn't even pretend to give a fuck. Und diese Fußballmacht aus dem Kreis Gütersloh kommt jetzt zu uns. Ich möchte nicht zu martialisch klingen, aber macht die Arena zum Schlachthof und macht Leberwurst aus ihnen. Oder filettiert sich vorsichtig und filigran und reicht eine würzige Remoulade dazu. Auch lecker. Ich esse alles.
Ja, dann läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Naja, zumindest ein bisschen. Das also... feines Süßchen auf das Spiel am Freitag. Hoffentlich wird Wiedenbrück in feine kleine Hälften geschnitten, filetiert, und wir sacken die 3 Punkte ein. Mehr gibt es dafür
auch sagen.
Jetzt von meiner Seite erstmal gar nicht zu sagen. Ich hoffe auf, ich gehe von 3 Punkten ganz fest aus, muss ich mal ganz, ganz klar sagen.
Ja, ich auch. Alles andere würde ich auch nicht akzeptieren. Meine ich.
Ich fände, das wäre jetzt die perfekte Bestätigung der beiden Spiele, besonders halt jetzt des letzten, wo ich jetzt gerade auch, weil jetzt auch am letzten Wochenende Lotte 3-3 gegen Düsseldorf 2, Oberhausen 2-2 gegen Uerdingen, dass das alles so für uns gespielt hat und wir jetzt im nächsten Spieltag dann, wo es dann darum geht, dass zum Beispiel Oberhausen Pflichtsieg gegen Hohkeppel einfährt und Fortuna Köln gegen Sportfreunde Lotte spielt. Und Rödinghausen Gladbach 2 auch ein Spiel potenziell, wo vielleicht die Punkte geteilt werden. Das wird gerade jetzt dieses Wochenende noch mehr denn je einen ganz großen Sprung machen können und so ein bisschen der Konkurrenz enteilen.
Das ist doch ganz schön. Dann haben wir nächste Woche im Podcast viel zu erzählen. Ich würde gerne noch, bevor wir jetzt hier einmal den Sack zumachen, eine kurze Empfehlung rausgeben. Du hast gerade schon empfohlen, die Folge von den Pottbolzern, wo auf Maxi Braune zu Gast war.
Auf jeden Fall.
Und mir wurde
generell
gestern...
Generell die Pottbolzer, das ist natürlich schon eine Woche zurück. Also die Pottbolzer sollten sowieso euer Pflichtprogramm jederzeit sein.
Euer Zweitlieblingspodcast.
Mindestens.
Und was mir gestern einfach bei mir in meinen YouTube-Feed gespült wurde, ist eine Analyse. Das Video bei YouTube heißt MSV Duisburg, Aufstieg in Sicht, aber was dann? Mhm. Das ist von einem relativ kleinen YouTube-Kanal, Darkoen, D-A-K-O-E-N. Der macht allgemeine Fußballvideos, also jetzt nicht irgendwie nur Regionalliga oder MSV. Und das ist so eine 12 Minuten lange Einordnung über die Regionalliga-Saison dieses Jahr. Also was zeichnet vor allem den MSV halt eben aus, weil es darum im Kern in diesem Video geht, aber redet auch viel über die anderen Vereine und auch gar nicht mal nur irgendwie über das Spielerische, sondern auch über die allgemeinen Strukturen. Mhm. Ist ein sehr interessantes Video, kann ich euch mal empfehlen auf jeden Fall. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Eine nette Analyse und vor allem auch eine, die eigentlich auch sagt, dass der davon ausgeht, dass am Ende der Saison auch der MSV aufsteigt. Deswegen finde ich es natürlich auch sympathisch. Aber waren einfach ein paar ganz interessante Aspekte drin. Möchte ich euch an der Stelle gerne ans Herz legen. Hat der Darkoen gut gemacht auf jeden Fall.
Buchstabier noch einmal.
D-A-K-O-E-N.
D-A-K-O-E-N. Also schaut euch auf jeden Fall auch mal das an. Auch vielleicht für Leute, die so ein bisschen taktisch sich so ein bisschen nachbilden wollen. In dem Sinne, ja. Mein lieber Bene, vielen Dank, dass du heute mit mir ein bisschen gequatscht hast.
Ja, danke, dass du mit mir gequatscht hast.
Und liebe Leute, ganz sicher hören wir uns nächste Woche wieder, weil, wie gesagt, es tut mir leid. Ich hoffe, dass die Seuche jetzt ab jetzt schön einen großen Bogen um mich macht und wir dann uns in gewohnter Weise nächste Woche wieder hören und danach die Woche und danach die Woche. Ihr kennt den Deal. In dem Sinne... Lasst euch gut gehen. Bis dann.
Ciao, ciao. Auch wieder ein inneres Köpi. Haut rein.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.